I say that.
Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr getötet.
And I say that. You are fake news.
3, 2, 1, 0, 0, 0.
To tension.
Damit hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von True Tension. Wie immer ist es mir auch heute ein inneres Blumenpflücken, dass ihr wieder mit dabei seid bei diesem doch sehr speziellen Fall voller Mysterien, Geheimnissen, der Kirche und wir haben auch einen... Naja, ich will ja nicht zu viel verraten. Doch bevor wir starten, empfehle ich euch wie immer, eine bequeme Sitzposition einzunehmen, ein kühles Getränk bereitzustellen, sowie den ein oder anderen schmackhaften Snack. Starten werden wir mit Marie Carson, die im Jahr 1974 auf den Philippinen geboren wurde. Da ihre Mutter der Meinung war, dass Marie in den USA bessere Chancen für die Zukunft hat, wächst sie bei der Familie eines amerikanischen Soldaten auf, zusammen mit dessen Tochter Esther. Marie und Esther werden beste Freunde, da sie auch vom Alter her nicht weit auseinander liegen. Die Jahre vergehen, bis Marie erfährt, dass der Soldat nicht einfach nur der Mann ist, der sie bei sich aufgenommen hat. Nein, er ist tatsächlich ihr biologischer Vater. Und das macht Esther zu ihrer Schwester. Weshalb sie erst Jahre später davon erfahren hat, konnte ich leider nicht herausfinden, ist für die Story aber auch nicht weiter wichtig. Als dann die Zeit gekommen ist, das Elternhaus zu verlassen, beschließen Marie und Esther, zusammen nach Florida in eine gemeinsame Wohnung zu ziehen. Die Wohnung befindet sich direkt hinter einem Karaoke-Club, was schnell auch zur großen Leidenschaft der beiden wird. Am liebsten hat Marie pink getragen und ihr liebstes Wort ist beautiful. Apropos Leidenschaft und beautiful, nur kurze Zeit später hat sich Marie dann Hals über Kopf leidenschaftlich verliebt. In einen Mann, den sie dann auch relativ schnell heiratet und mit ihm eine Tochter namens Paris bekommt. Ja, war da noch was? Ah, fast vergessen. Und der Name des Mannes? Ist Jeff. Einfach nur Jeff. Beruflich hat Marie sich das Ziel gesetzt, irgendwann beim FBI tätig zu sein, weshalb sie auch Criminal Justice, übersetzt also Strafrecht, studiert. Nach ihrem Studium bekommt sie dann eine Stelle als Deputy Sheriff, also sozusagen als Polizeibeamtin, bevor es dann nach und nach die Karriereleiter aufwärts gehen soll. Doch die Stufen der Leiter werden immer beschwerlicher zu erklimmen, bis sich Marie irgendwann gar nicht mehr darauf fortbewegt. Im Gegenteil. Man könnte sagen, dass Marie sogar von dieser Leiter runtergefallen ist und ihren Job bei der Polizei aufgeben muss. Mit den Jahren hat Marie dann immer mehr mit psychischen Problemen zu hadern, die ihr zunehmend ihren Alltag erschweren. Die Gründe dafür sind wohl in ihrer Kindheit zu finden, so weiß man beispielsweise, dass sie als junges Mädchen sexuell missbraucht wurde. Irgendwann ist dann der Punkt erreicht, an dem sie nicht nur sich selbst nicht mehr liebt, sondern auch nicht mehr in der Ehe mit Jeff festhält, weshalb Jeff und Marie sich dann einvernehmlich scheiden lassen. Während sie dann von einem Minijob zum nächsten rotiert, merkt Marie, dass sie ja auch ihren Aufgaben als Mutter nicht mehr gewachsen zu sein scheint. Die kleine Paris mit ihren 3 Jahren lebt fortan bei ihrem Vater, da sowohl Jeff wie auch Marie der Meinung sind, dass Jeff ihrer Tochter mehr Stabilität geben kann. Kurzer Einschub von mir an dieser Stelle, ich finde es wirklich toll, sowohl von Marie wie auch von Jeff, dass sie das Ganze so unkompliziert wie möglich und vor allem zum Wohle des Kindes handeln, ohne dabei in jahrelange Rechtsstreitigkeiten zu geraten. Allgemein unterstützt Jeff sie auch weiter, wo er nur kann, damit Marie endlich das findet, was sie erfüllt und glücklich macht. Marie versucht Paris auch so häufig wie nur möglich zu besuchen und lässt nie einen Tag aus, an dem sie sich bei ihrer Tochter meldet. Maries Suche nach ihrer Erfüllung geht weiter. Maries Suche nach Erleuchtung geht weiter. Maries Suche nach ihrem ganz persönlichen Glück geht weiter. Dann eines Tages ganz unverhofft, zu einer Zeit, in der sie schon gar nicht mehr geglaubt hat, all das irgendwie noch zu finden, findet Marie es. Sie findet all das in ihrem Glauben. Marie findet zu Gott. Repräsentiert durch den Pastor der Calvary Emerald Coast Church namens Flanders. Nein, nicht Ned Flanders von den Simpsons, sein Name ist James Flanders, Anfang 40, der den Kirchenbesuchern mit seinen Reden Erleuchtung beschert. So zumindest bei Marie Carson der Fall, die sich ab Sekunde 1 in der Kirche willkommen fühlt. Und wer von den Ansprachen von James Fenders, dem charismatischen Pastor an Jeans und Hemd, auch nach dem Kirchenbesuch noch immer nicht genug hat, kann ganz einfach auf den YouTube-Channel der Kirche gehen, auf dem auch immer live gestreamt wird. Und für alle, die mir gerade nicht auf YouTube zuschauen, beziehungsweise nicht das Video auf YouTube verfolgen, sondern die Folge als Podcast hören, werde ich nochmal etwas weiter ausholen. Es ist nicht die Art Kirche, wie man sie sich in der Regel so vom Interieur vorstellt. Es ist eher wie eine Art großer Raum oder Saal in einem Flachbau, in dem sich eine kleine Bühne befindet, sowie eine Vielzahl an hintereinander stehenden Stuhlreihen. James Fenders steht vor einem zum Kreuz geformten Rednerpult, umringt von mehreren Pflanzen, die optisch, so glaube ich es zumindest, zu den mintgrünen Wänden passen sollen. Die Kirche, die in der Stadt Fort Walton Beach in Florida beheimatet ist, wurde von Grund auf von James Fenders und seiner Frau Tanya Fenders aufgebaut. Die beiden sind bekannt für ihre Großzügigkeit, für ihre offene Art sowie ihre offenen Herzen, die jedem Hilfe gewähren, der nach Hilfe fragt. So auch im Fall von Marie, die in der Kirche ihr zweites Zuhause findet. Ganz allgemein sehen sich die Mitglieder der Kirche eher als eine Art große Familie, die auch neben den sonntäglichen Kirchenbesuchen miteinander verbunden ist. Marie scheint es so langsam besser zu gehen, bis dann ein Jahr später ein Geheimnis ans Tageslicht kommt, das Marie schon rein optisch nicht länger verbergen kann. Die zu dem Zeitpunkt 37-jährige Marie ist schwanger und bekommt im Juli 2011 ihre zweite Tochter Grace. Die Frage, die sich jetzt wieder stellt, ist: Wer ist der Vater? Marie hatte wohl eine kurze Beziehung mit einem äußerst unangenehmen Partner, der sie geschlagen, geschwängert und anschließend verlassen hat. Doch Marie ist auch in dieser prekären Situation nicht auf sich allein gestellt, denn die Fenders nehmen Marie und Grace bei sich auf und kümmern sich intensiv um die beiden. Dann 3 Monate nach der Geburt ploppt eine Nachricht von Marie bei ihrer Familie sowie ihren Freunden auf, die Esther, ihre Schwester, extrem beunruhigt. Ich habe gestern Fort Walton Beach verlassen. Da gibt es etwas, was ich seit einer sehr langen Zeit tun möchte. Und der Zeitpunkt könnte für mich kaum besser sein. Ich habe keinem von euch von meinem Plan erzählt, da ihr vermutlich versuchen würdet, mir das auszureden. Ich liebe euch. Es ist eine Nachricht, die einen noch viel mehr beunruhigt, wenn man weiß, dass sie Fort Walton Beach allein verlassen hat, ohne ihr 3 Monate altes Baby Grace. Sie hat Grace bei den Fenders zurückgelassen, die sich um die Kleine kümmern, was Maries Familie doch ebenfalls recht seltsam erscheint. Weshalb hat sie Grace den Fenders anvertraut und nicht ihrer eigenen Familie? Auch Maries Ex-Mann Jeff hat diese Nachricht bekommen, der ebenfalls extrem beunruhigt ist, weil sich Marie auch nicht mehr bei ihrer mittlerweile 7-jährigen Tochter Paris meldet. Und wie schon gesagt, hat Marie zuvor keinen einzigen Tag ausgelassen, an dem sie Paris zumindest angerufen hat. Und nun auf einmal meldet sich Marie bei niemandem mehr. Und niemand kann sie erreichen. Zusammengefasst ist die Situation also extrem merkwürdig, für alle Beteiligten sehr beunruhigend und hat zur Folge, dass Esther bei Jeff anruft und sagt: Hey, vielleicht habe ich einfach nur zu viel Law and Order gesehen, aber könntest du vielleicht herausfinden, was da vor sich geht? Jeff, der ihre Sorge teilt, meldet Marie eine Woche nach ihrem Verschwinden am 24. Oktober 2011 als vermisst. Und was haben die Ermittler mit dieser Information wohl gemacht, wenn eine 37 Jahre alte Frau ihrer Familie schreibt, dass sie ihren bisherigen Standort verlassen hat und von sich aus niemandem erzählen möchte, was sie vorhat oder wo sie hin will? Jeff aufgeklärt, dass Marie als volljährige Person das Recht darauf hat zu verschwinden, ohne jemanden ihrem neuen Aufenthaltsort mitzuteilen, wäre ja durchaus üblich, wie eine Vielzahl meiner bisherigen Fälle belegen. Doch in diesem Fall reagieren die Ermittler zum Glück anders. Sie erkennen die Alarmsignale und handeln dementsprechend. Sie analysieren sämtliche Nachrichten, die Marie in der Vergangenheit verschickt hat, und bemerken, dass ihre letzte Nachricht nicht zu ihrem Schreibstil passt. War es vielleicht gar nicht Marie, die diese Nachricht versendet hat? Doch wer hätte ein Interesse daran, Marie verschwinden zu lassen? Die aktuellen Lebensumstände von Marie führen die Ermittler zu der Frage, wer eigentlich der Vater von Baby Grace ist. Mit dem Marie, wie sie erfahren haben, ja wohl nicht ganz im Guten auseinandergegangen ist. Doch selbst Maries Schwester, Esther, kann diese Frage nicht beantworten. Sie sagt den Ermittlern, dass sie Marie nicht drängen wollte, darüber zu reden und sie schon irgendwann von selbst darüber sprechen würde. Diese Spur führt die Ermittler also erstmal nicht weiter. Dann als nächstes schauen sie sich die Calvary Emerald Coast Church einmal genauer an. Sie entdecken den YouTube-Kanal der Kirche und studieren die Videos, bevor sie sich auf den Weg machen, um den Flanders einmal persönlich einen Besuch abzustatten. Vielleicht wissen ja die Flanders oder eben Mitglieder der Kirche ein wenig mehr über ihr Verschwinden. James und Tanya Flanders schildern dann aus ihrer Sicht, wie sie die Situation einschätzen und was genau passiert ist. Sie erzählen, dass Marie bereits häufiger mal verschwunden ist und dann irgendwann wieder auftaucht. Marie ist bipolar, hat eine bipolare Störung. Ich bin mir da immer nicht sicher, wie man das am besten ausdrückt, weshalb Marie mit heftigen Stimmungsschwankungen zu kämpfen hat. In den Wochen, bevor sie verschwunden ist, litt Marie unter Depressionen und hat normalerweise auch Medikamente eingenommen, die sie aufgrund von Grace' Geburt erstmal abgesetzt hat, erzählen die Flanders. An dem besagten Tag ihres Verschwindens ist James bei ihr zu Hause geblieben, um auf sie aufzupassen, da er sich große Sorgen um Marie gemacht hat. Ihr ging es wohl wirklich ganz und gar nicht gut. Am Nachmittag hat sie sich dann für ein Nickerchen hingelegt, während Tanya mit Baby Grace einkaufen ging. James hat noch gewartet, bis Marie wieder aufgestanden ist, um sicherzugehen, dass es ihr besser geht, bevor er dann selbst eine Runde laufen gegangen ist. Als er dann ein wenig später zurück nach Hause kam, waren sowohl Marie wie auch ihr weißer Mazda Pickup Truck auf einmal verschwunden. Das war auch erstmal nicht weiter verwunderlich, bis er einen Blick in ihr Zimmer geworfen hat, wo die gepackten Koffer von Marie standen. Bedeutet, selbst wenn sie vorgehabt haben sollte, für kurze Zeit zu verschwinden, um vielleicht irgendwo den Kopf frei zu bekommen, weshalb hat sie dann die gepackten Koffer nicht mitgenommen? Und noch viel wichtiger, wieso hat sie, ohne mit dem Flanders darüber zu sprechen, ihr Baby Grace bei ihnen zurückgelassen? Darüber hinaus fiel ihnen noch auf, dass eine ihrer Medikamentendosen, die zuvor noch voll war, nun komplett geleert ist. Hat die dunkle Seite Marys Leben Überhand genommen und wollte sie sich vielleicht selbst etwas antun? Die Flanders sind im Anschluss in der Stadt herumgefahren, um nach Marie zu suchen. Sie haben die Parkplätze vor den Einkaufszentren, vor Krankenhäusern, einfach jeden Parkplatz in ihrer Umgebung überprüft, bis James auf die Idee kommt, mal beim Flughafen zu suchen. Und tatsächlich, ihr Mazda steht auf dem Parkplatz des Flughafens. Die Flanders, die einen Zweitschlüssel für den Mazda hatten, haben den Mazda dann zu sich nach Hause gefahren und in ihre Einfahrt gestellt. Der Mazda wird natürlich direkt nach Spuren untersucht, doch der Wagen ist sauber. Daraufhin machen sich die Ermittler auf den Weg zum Parkplatz des Flughafens. Wie man es von Flughafenparkplätzen ja meistens kennt, muss man auch dort ein Ticket ziehen, um Zugang zum Parkplatz zu erhalten und anschließend dann wieder das Ticket entwerten, um wieder vom Parkplatz runterzukommen. Sie fordern von dem Parkunternehmen sämtliche Parktickets an, die im Zeitraum ihres Verschwindens entwertet wurden, was, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, eine beträchtliche Menge ist. Sie suchen nach dem Ticket von Marie, wahrscheinlich anhand der Zahlungsinformation auf dem Ticket, um es dann anschließend auf Fingerabdrücke zu überprüfen. Vielleicht war es ja gar nicht Marie, die den Wagen dort geparkt hat. Nach einiger Zeit finden sie auch Maries Ticket, doch bedauerlicherweise befinden sich darauf keine verwertbaren Spuren, weshalb auch diese Aktion ins Leere führt. Doch zum Glück kommt ihnen noch eine andere Idee, wie sie herausfinden können, wer den Wagen dort geparkt hat. Der Parkplatz wird videoüberwacht. Also die ja nun wirklich einfachste Art, um herauszufinden, ob wirklich Marie am Steuer des Fahrzeugs saß oder sie in Begleitung von jemandem war. Euphorisch wollen sich die Ermittler dran machen, die Videobänder auszuwerten, gäbe es dann nicht dieses eine Problem. Die Überwachungsanlage war zu der Zeit defekt, weshalb es keine Bänder zum Auswerten gibt. Also so viel Pech muss man auch erstmal haben. Und auch wenn sie bislang keine nennenswerten Spuren gefunden haben, behandeln sie Maries Verschwinden nicht länger als einen Vermisstenfall, sondern als einen Mordfall. Dennoch befinden sie sich noch ganz am Anfang ihrer Ermittlungen, weshalb sie noch tiefer graben. Und das in der Kirche. Vielleicht hat ja ein Kirchenmitglied aufgeschnappt, was genau passiert sein könnte, und vielleicht weiß auch jemand, wer dieser gewalttätige Ex-Freund ist, den die Ermittler im Visier haben. An dieser Stelle könnte ich auch sagen, willkommen bei einer neuen Folge Gossip Girl oder eher Gossip Church, denn wenn es eins ganz sicher in dieser Kirche gibt, dann ist es Tratsch und Lästereien. Interessanter Tratsch. So erfahren die Ermittler, dass Marie das Baby eigentlich abtreiben lassen wollte, was jedoch absolut nicht mit den Ansichten und dem Glauben der Flanders in Einklang gebracht werden konnte. Die Flanders sind strikt gegen Abtreibung, weshalb sie Marie anbieten, das Baby zu adoptieren. Die Flanders haben bereits ein volljähriges Kind und haben sich schon immer ein zweites gewünscht. Das hatte bislang einfach nicht klappen wollen und in Anbetracht von James und Tanners Alter wird die Wahrscheinlichkeit wohl auch nicht steigen, dass es irgendwann klappen wird. James ist zu dem Zeitpunkt 43. Tanjas Alter wiederum konnte ich leider nicht herausfinden, aber ich schätze mal, dass sie ebenfalls Anfang 40 ist. Ein Kirchenmitglied spricht sogar davon, dass es eine Art Geschenk für die Flanders war, für alles, was sie für Marie getan haben. Das ist wirklich äußerst interessanter Tratsch, wenn ihr mich fragt, aber beantwortet noch immer nicht die Frage, wer der Vater von Baby Grace ist. Und hier kommt nun wieder Jeff ins Spiel. Nein, Jeff ist nicht der Vater, hat aber interessante Informationen und das von Marie persönlich. Als Marie ihre erste Tochter Paris ein paar Monate vor der Geburt von Grace besucht hat, konnte Jeff nicht anders als Marie zu fragen, was es denn damit auf sich hat, während er auf ihren Bauch zeigt. Und jetzt passt gut auf. Marie erzählt Jeff, dass sie die Leihmutter von den Flanders ist, da sie selbst keine Kinder bekommen können. Ich bin die Leihmutter klingt doch irgendwie anders als ich bin von meinem gewalttätigen Ex-Freund schwanger geworden und die Flanders haben angeboten, das Baby zu adoptieren. Und auch Tanjas innerer Kreis, wie sie sich selbst nennen, bestehend aus drei Damen der Kirche bestätigen, dass das mit der Schwangerschaft doch irgendwie anders abgelaufen ist. Sie haben Tanja geschworen, niemanden davon zu erzählen, da es alles vernichten könnte, was sie sich über die Jahre aufgebaut haben. Doch die Damen wiederum nehmen es nicht ganz so ernst mit dem Versprechen, als sie von den Ermittlern befragt werden. Der biologische Vater von Grace ist niemand Geringeres als James Flanders. Also eine Art künstliche Befruchtung, denkt ihr euch? Um Gottes Willen, nein. Was würde Gott dazu sagen? Nein, nein. Sie haben den altmodischen Weg gewählt, während Tanja stillschweigend dabei zugesehen hat. Das muss man erstmal kurz sacken lassen. Nun wollen die Ermittler natürlich auch nochmal mit dem Flanders über ihre neu gewonnenen Informationen sprechen, weshalb sie sie zur Befragung vorladen. Doch James Flanders bleibt der Befragung fern, lediglich Tanja steht den Ermittlern Rede und Antwort. Sie bestätigt die Gerüchte, die in den letzten Tagen zu Ohren gekommen sind. Sie bestätigt sogar, dass sie während der Zeugung im selben Raum war. Der Akt ist nun mal erforderlich, um ein Kind zu zeugen. In einer Beziehung geht es um die Menschen, nicht um Sex. Sie seien alle glücklich gewesen mit ihrer Übereinkunft, sagt Tanja. Anschließend stellt sich dann auch noch heraus, dass James nicht nur das eine Mal mit Marie geschlafen hat, das kam wohl durchaus häufiger vor. Ich glaube, der Fachausdruck lautet Polygamie. Was ich jetzt an dieser Stelle auch gar nicht verurteilen möchte, jedem das seine, aber im Fall von James Flanders bekomme ich da irgendwie diese Wasser-Predigen-Wein-Saufen-Vibes. Im Übrigen wurde auch eine Babyparty veranstaltet, auf der ein Bild von Marie und Tanja entstanden ist. Darauf zu sehen ist die eindeutig schwangere Marie, sowie Tanja mit einem Ballon unter ihrem Shirt, um es so aussehen zu lassen, als wäre sie ebenfalls schwanger. Um ganz genau zu zeigen, für wen hier die Babyparty veranstaltet wird. Für Tanja. Zurück zu unseren Gossip Girls, den drei Kirchenladies, die gar nicht mehr aufhören wollen zu erzählen. Auch wenn Tanja sagt, dass Marie mit der Situation glücklich war, sah die Realität wohl schon deutlich anders aus. Kurz nachdem die kleine Grace geboren war, erwachten die Muttergefühle Marie und sie konnte sich nicht mehr von ihrer Tochter trennen. Die Ladies vermuten, dass Marie Grace für sich haben wollte. Und nicht nur das. Sie vermuten auch, dass sie James ebenfalls für sich haben wollte. Was Tanya für die Ermittler auf der Verdächtigenliste ein ganzes Stück weiter nach oben katapultiert. Immerhin hat Tanya ja nach dem Verschwinden von Marie all das, was sie wollte. Baby Grace, die sie weiterhin wie ihre eigene Tochter großziehen kann, und zusätzlich hat sie auch James wieder für sich allein. 2 Monate nach Maries Verschwinden erhalten die Ermittler dann noch Einsicht in die GPS-Daten von Marie, James und Tanya. Dabei sei angemerkt, dass wir uns hier immer noch im Jahr 2011 befinden und die Angaben damals bei weitem nicht so präzise sind wie heutzutage. Sie betrachten die GPS-Daten zu dem Zeitpunkt, als Marie die letzte Nachricht gesendet hat und auch letztmalig ihr Telefon gepinkt hat. Eins ist schon mal sicher. Tanya war zu der Zeit nicht in ihrer Nähe. James aber schon. Sie können auch nachvollziehen, dass er im Laufe des Tages beim Flughafen war, um den Wagen abzuholen. Sonst können sie keinerlei Auffälligkeiten feststellen. Die GPS-Daten helfen ihnen also auch nur bedingt weiter. Sie machen sich Gedanken über ihr weiteres Vorgehen, als plötzlich ein aufgebrachter junger Mann mit ihnen sprechen möchte, der wohl wichtige Informationen hat, die zur Lösung des Falls beitragen könnten. Der Jungpastor der Kirche, der James ab und an vertritt. Sein Name ist Jason. Ach, herrlich. Jeff, James, Jason. Wieder einiges an Potenzial in dieser Folge, die Namen zu verwechseln. Jason sagt, dass er von einem Gespräch kurz nach Maries Verschwinden zwischen James und einem anderen Kirchenmitglied erfahren hat. James sei in diesem Gespräch wohl sehr aufgebracht gewesen und hat ihn um Hilfe gebeten. James hat gesagt, dass er das Land verlassen müsse und dass es wohl mit Marie zu tun hätte. Mehr könne er dazu nicht sagen, nur dass es wirklich schlimm sei. James hatte zu der Zeit starke Depressionen und musste sogar für 10 Tage in eine Klinik eingewiesen werden. Während der Zeit hat Jason die Leitung übernommen, was die anderen Mitglieder der Kirche dazu bewegt hat, ihren Tratsch über die Flanders etwas auszuweiten. Das führt dazu, dass nun auch Jason von den Polygamie-Gerüchten erfährt und James nach seiner Rückkehr zur Rede stellt. Jason sagt, dass es die bis dahin größte Herausforderung seines Lebens war, seinen Meister, wenn man es denn so sagen kann, damit zu konfrontieren. Doch James hat zu Jasons Überraschung ohne zu zögern zugegeben, dass er sowohl mit Marie wie auch mit Tanya schläft. Und James erzählt weiter. Es hätte wohl eine physische Auseinandersetzung zwischen Marie und James gegeben, kurz bevor sie verschwunden ist. Sie hätte ihn wohl angegriffen und gekratzt, aber sei definitiv am Leben gewesen, als er sie das letzte Mal gesehen hat. Und mit dieser schockierenden Neuigkeit hat dann James das Gespräch mit Jason beendet und sei anschließend als Pastor zurückgetreten. Bereits am darauffolgenden Morgen herrschte in dem Haus der Flanders gehende Leere. Sie sind Hals über Kopf mit dem Baby ausgezogen und nach Arizona gefahren. Geflüchtet. Gefahren. Sucht's euch einfach aus. Ein paar Tage zuvor hatte Marys Familie die Flanders gebeten, ihnen Marys persönliche Sachen auszuhändigen, was die Flanders auch anstandslos getan haben. Darunter auch der Computer von Marie, an dem die Ermittler natürlich ein ganz besonderes Interesse haben. Doch sämtliche Daten wurden gelöscht. Zum Glück gelingt es ihnen, einige Datenfragmente zu rekonstruieren, darunter auch ein Backup von Maries Telefon. Mit Hilfe des Backups können sie eine Art Kopie von ihrem Telefon erzeugen, was ihnen Einblick in ihre Nachrichten gewährt. Tausende Nachrichten, die größtenteils verloren scheinen, da die vorherige Löschung der Daten buchstäblich ihre Spuren hinterlassen hat. Sie entdecken auch ein Video von Pastor James, in dem er online in einer Art Billig-QVC-Version Gold und Silber anbietet. Der Pastor hat also noch ein Nebengewerbe. Während die Sichtung der Nachrichten einiges an Zeit in Anspruch nimmt, da auch diese immer wieder erst nach und nach rekonstruiert werden müssen, erhalten die Ermittler einen vielversprechenden Tipp. Eine anonyme Person meldet sich bei ihnen und sagt, dass die Flanders Mary im Garten vergraben hätten. Kurz darauf beginnen auch schon die Untersuchungen in dem besagten Garten. Sie fangen an zu graben, suchen mit Leichenspürhunden, doch alles ohne Erfolg. Sie finden sie nicht. In den darauffolgenden Wochen versuchen sie fortwährend James auf seinem Handy zu erreichen, doch es geht immer nur die Mailbox ran. Es scheint, als seien die Flanders komplett untergetaucht. Monate ziehen ins Land, ohne auch nur die geringste Spur. Doch die Ermittler sind äußerst ausdauernd und geben nicht auf. Ein ganzes Jahr vergeht, in dem sie hunderte Male auf James' Mailbox gelandet sind. Umso überraschter sind sie, als dann nach einem Jahr ein Freizeichen zu hören ist. Und noch viel überraschter sind sie, als James den Anruf auch tatsächlich annimmt. James, der gerade im Auto unterwegs ist, telefoniert ganze 2 Stunden mit den Ermittlern. James gibt sich selbst als Opfer. Er glaubt, dass sich Mary selbst das Leben genommen hat und er hofft, dass, wenn dem so ist, sie es weit, weit von ihm entfernt gemacht hat. Er hat Angst davor, dass man eines Tages dann ihre Leiche findet und sich irgendwelche Verbindungen zu ihm zusammenspinnt, wo eigentlich keine sind. Er wiederholt wieder und wieder, dass er Mary nicht umgebracht hat und auch nicht weiß, wo sich ihre Leiche befindet. Das mal so die grobe Zusammenfassung des Telefonats, das die Ermittler mal wieder überhaupt nicht weiterbringt und so vergehen weitere Monate ohne ein neues Ergebnis. Fast niemand glaubt noch daran, den Fall jemals lösen zu können und er für immer als Cold Case zu den Akten gelegt wird. Ja, und nun kommen wir zu dem Grund, weshalb ich fast ausschließlich aktuellere Fälle behandle, die sich nach der Jahrtausendwende abgespielt haben. Heutzutage ist es einfach viel schwieriger geworden, ein solches Verbrechen zu begehen, ohne irgendwelche Spuren zu hinterlassen. Ohne, dass eine Überwachungskamera irgendwas Wichtiges aufzeichnet, ohne DNA am Tatort, ohne digitale Spuren. Und wie hat sich doch die digitale Forensik im Laufe des letzten Jahrzehnts weiterentwickelt? Damit hätte wahrscheinlich niemand gerechnet. Auch nicht James. 3 Jahre nach Marys Verschwinden kommt ein neu entwickeltes forensisches Programm zum Einsatz, das die Daten von Marys Computer erneut überprüft. Und siehe da, alles ist sichtbar und zugänglich. Auch ihr Nachrichtenverlauf mit James, der wohl alles andere als jugendfrei war. Pornografische Nachrichten, pornografische Fotos, zum großen Teil aufgenommen in der Kirche. Die letzte Nachricht, die sie an James geschrieben hat, bevor sämtliche Aktivitäten stoppten, war folgende. Ich will hier raus und werde mein Baby nicht hier zurücklassen. Also genau das Gegenteil von dem, was sie angeblich getan hat. Was James sich zu dem Zeitpunkt bei alledem wohl gedacht hat, hören wir doch mal an eines seiner YouTube-Videos, das er 1 Monat vor ihrem Verschwinden hochgeladen hat.
Now, whenever someone is backstabbing me, lying about me, gossiping about me, trying to tear me down or whatever, you know what I want to do? My feelings say, choke the life out of them!
Während seiner Ansprache sagte er, immer wenn jemand Lügen über mich erzählt, Gerüchte verbreitet und mich mit dem Rücken an die Wand stellt, wisst ihr, was ich dann am liebsten tun würde? Meine Gefühle sagen mir, würge alles Leben aus der Person raus. Hat James seinen Gefühlen Taten folgen lassen? Ist es das, was er Mary angetan hat? Das Gesamtbild reicht aus, um einen Haftbefehl zu erwirken und James wegen Mordes 2. Grades anzuklagen. Doch die Staatsanwaltschaft hegt Zweifel, ob sie eine Jury ohne Leiche von James Schuld überzeugen können. James und sein Anwalt schauen sich die Fakten an und beschließen, einen Deal einzugehen. Die Strafe wird auf Totschlag reduziert und James führt sie im Gegenzug zu Marys Leiche. Auch Marys Familie stimmt dem Deal zu, da sie nun nach mittlerweile 5 Jahren einfach nur ihren Frieden finden wollen. Für sich selbst und auch für Marie. Ich schildere euch nun James' Version der Ereignisse, Doch vorab empfehle ich euch, alles aus den Händen zu legen, denn es wäre durchaus verständlich, wenn ihr anschließend den Drang verspürt, etwas gegen die Wand zu werfen. Also, Marie hätte wohl eine depressive Phase durchgemacht, weshalb sie sich häufig gestritten hätten. Es ist dann wohl so eskaliert, dass sie ihm auf die Brust geschlagen hat und er lediglich versucht hat, die Schläge abzuwehren. Er hat sie versucht zu umarmen und bei diesem Versuch sind sie beide gestürzt. Marie sei dabei so hart aufgekommen, dass er sofort gemerkt hat, dass etwas nicht stimmt. Er habe sich dann über sie gelehnt und realisiert, dass sie nicht mehr atmet. So viel zu seiner Story. Diese verzweifelte Geste, mit der er sie beruhigen und seine Zuneigung zeigen wollte, endete also mit ihrem Tod. Er hat dann gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Ja, ich merke auch, dass hier etwas nicht stimmt und mit mir wahrscheinlich auch viele weitere, aber das ist nun mal seine Aussage. Der wirkliche Schockmoment für die Ermittler kommt jedoch erst, als er sie dann zu ihrer Leiche führt. Vergraben in seinem Garten. Videoaufnahmen halten den Moment fest, in dem James die Stelle, wo er sie vergraben hat, mit einer kleinen Fahne markiert. Anschließend bricht James, in seinem persönlichen Drama gefangen, zusammen und sagt, dass es ihm leid tut. Die Aufnahmen dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Nach Stunden haben sie Maries Überreste in einer Decke eingewickelt, in 1,5 Metern Tiefe gefunden. Für die Ermittler ist das natürlich extrem frustrierend, da sie dort ja bereits 6 Monate nach ihrem Verschwinden gesucht haben, nur halt leider nicht so tief. Nach 6 Monaten hätte man wahrscheinlich auch noch anhand ihrer Leiche Rückschlüsse auf die Todesursache ziehen können, doch nach 5 Jahren ist das in diesem Fall leider nicht mehr möglich. Kommen wir nun zu der Verurteilung von James Flanders. Er wird wegen Totschlag zu 15 Jahren Haft verurteilt, wobei er bei guter Führung bereits nach 11 Jahren wieder draußen sein könnte. Und was ist mit Tanja, fragt ihr euch jetzt vielleicht? Tanja wusste angeblich nichts von alledem und war selbst geschockt, als sie vom Geständnis ihres Mannes erfahren hat. So zumindest schildert es ein Augenzeuge. Gut, der Augenzeuge war der Anwalt der Flanders, also come on, ihr wisst schon. Marie hat endlich ihre letzte Ruhestätte gefunden und wer weiß, vielleicht hat sie ihre Schwester Esther auf der Trauerfeier auch Karaoke singen hören. Und nun zu der letzten Frage, die euch vielleicht auch schon in den Sinn gekommen ist. Was wurde aus Baby Grace? Baby Grace, mittlerweile 11 Jahre alt, lebt zusammen mit ihrer Mutter in Arizona. Mit Tanja. Und irgendwann, wenn James dann aus dem Gefängnis rauskommt, wahrscheinlich auch zusammen mit ihm, dem Mörder ihrer leiblichen Mutter. Ja, und damit kommen wir auch so langsam zum Ende des heutigen Falls. Es ist einer dieser Fälle, der mich wirklich sprachlos zurücklässt. Ein Fall, bei dem man wirklich nur mit dem Kopf schütteln kann und bei dem der Täter meines Erachtens nach eine viel zu milde Strafe erhalten hat. Der Polygamie-Pastor, der Gebote gepredigt hat wie »Du sollst nicht töten«. Hoffentlich macht Jungpastor Jason einen besseren Job, der ein entschiedenes Puzzleteil zur Lösung des Falls beigetragen hat und die James vs. Jason-Konfrontation nicht gescheut hat. Zu unserer aller Überraschung konnte zumindest für diese Folge der Name Jeff auch mal wieder rehabilitiert werden, da dieser Jeff wirklich alles richtig gemacht hat und ausnahmsweise mal nicht der Mörder war. Doch jetzt würde ich natürlich erstmal wissen, was haltet ihr von dem Fall? Schreibt es mir gern in die YouTube-Kommentare oder auch auf Instagram unter truetension.podcast. Und wenn euch die Folge gefallen hat und ihr keine mehr verpassen wollt, dann empfehle ich euch einen Klick auf den Like sowie auf den Abonnieren-Button. Das war's dann erstmal von mir für heute. Wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis dann. And I say that you are fake news. 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,